Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Elisabeth Nier, Geschäftsführerin der Hartie-Stiftung, dort unter anderem zuständig für Projekte und Themen rund um das Feld Demokratie stärken. Frau Nier, herzlich willkommen im Studio.
Hallo, Herr Frenzel.
Wir machen eine kleine Tour durch die wichtigen Themen dieses Tages. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast an alle, die dabei sind. Schönen guten Tag. Frau Nier, der Herbst hat angefangen und das mit einem bombigen Sommertag, zumindest hier in Berlin.
Ja, großartig. Ja. Können den Bikini nochmal rausholen.
Ich war so ein bisschen verwirrt allerdings. 22. September, Herbstanfang. Ich hatte irgendwie abgespeichert, der 21. ist. Aber ich habe auch was gelernt heute, dass nämlich der Tag festgelegt wird auf den Tag, an dem die Nacht genauso lang ist wie der Tag. Das ist heute.
Oh, okay. Das habe ich jetzt dann auch gelernt. Sollte man würdigen. Ich finde, man merkt schon, dass die Tage kürzer werden, aber das schöne Wetter macht es einem dann leicht.
Unser erstes Thema, Schule, Bildung. Wer was zu sagen hat in Sachen Schule und Bildung, war versammelt im Kanzleramt am Abend. 16 Kultusministerinnen und Minister plus 3, die, würde ich jetzt mal so salopp sagen, nichts zu sagen haben in dem Bereich, aber dafür Geld in der Tasche. Bundeskanzlerin Merkel, begleitet von SPD-Chefin Saskia Esken, und natürlich die Bundesbildungsministerin Karliczek. Der Schulgipfel, über dessen Ergebnisse wir jetzt sprechen, eine kleine Zusammenfassung vorweg von Georg Schwarte.
Flatrates in Höhe von 10 Euro pro Monat für Schüler, Dienstlaptops für alle Lehrer bis zum Jahresende. Beim zweiten inoffiziellen Schulgipfel zwischen Ländern und Bundesregierung haben sich alle Beteiligten auf eine enge Zusammenarbeit beim Thema Digitalisierung geeinigt. Trotz der verstärkten Kooperation mit dem Bund bleibe der Bildungsföderalismus aber unangetastet, so die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig. SPD-Chefin Esken, die das Treffen gemeinsam mit der Kanzlerin moderierte, sagte, der Bund sei für vieles gar nicht zuständig, aber angesichts der so wörtlich Drangsal der Situation nehmen die Länder die Hilfen gerne an. Zum Thema Belüftung und Lüften von Klassenzimmern in Corona-Zeiten wollen die Kultusminister am Mittwoch ein Fachgespräch über Lüftungshygiene führen und eigene Vorgaben überprüfen. Bundesbildungsministerin Karliczek bezeichnete den sogenannten Schulgipfel am Abend als Signal, dass Bund, Länder und Kommunen gemeinsam der Bildung einen neuen Schub geben wollen. Insgesamt stehen für Digitalisierung der Schulen jetzt 6,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Allein die Kosten für die Lehrerlaptops belaufen sich auf 500 Millionen Euro, die der Bund jetzt vorstrecken wird.
Das sind die Ergebnisse des Schulgipfels. Bin gespannt auf Ihre Bewertung, Elisabeth Nier von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, dort unter anderem ja auch zuständig für Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche. Und wie so viele von uns direkt betroffen als Mutter einer Gymnasiastin. Fangen wir mal an mit dieser Hauptnachricht, die so durch die Nachrichten auch gegeistert ist seit dem gestrigen Abend. Laptops für alle Lehrer. Ist das ernsthaft das größte Problem?
Also das ist natürlich gut, dass da Geld fließt und dass auch die Ausstattung verbessert wird. Gleichzeitig muss man wissen, es gab den Digitalpakt der Bundesregierung und ein Großteil der Mittel ist nicht abgeflossen. Also
das ist ganz beeindruckend. Ich habe die Zahlen heute
fünf
gehört.
5 Milliarden.
5 Milliarden sind bereitgestellt. Ich glaube, 15 Millionen sind abgerufen bisher. Also wirklich, Bruchteil gilt da wirklich, dieser Ausdruck.
Ja, und insofern, also wenn man das beschleunigen kann, ist das sicher sinnvoll. Ich glaube, der Hauptengpass ist eher das Thema Weiterbildung für Lehrer. Also wie kann man wirklich auch diejenigen, die in den Schulen sind, dabei unterstützen, dass sie digitale Formate ausprobieren können. Und das reicht dann eben nicht einfach nur eine Zoom-Konferenz oder ein anderes Konferenzformat zu erproben, sondern wirklich umfassende Kompetenzen beim Thema E-Learning zu haben. Also zu wissen, was kann man da anbieten, wie funktioniert das. Und ich finde es auch ein bisschen traurig, jetzt eben ihr Einspieler, wenn die Bundesregierung da immer so auf den Föderalismus verweist. Also die Kanzlerin kann da nicht jedem Kultusminister eines Bundeslandes reinreden, aber natürlich kann sie diesem Thema Aufmerksamkeit verschaffen. Auch die Kanzlerin kann zu Schulen gehen, wo was vorbildlich gemacht wird. Sie kann eine Kommission anrufen. Sie kann Leute aus dem Ausland zu sich ins Kanzleramt einladen und sagen, hey, die Schweden haben das so gemacht oder in Holland funktioniert das. Also, oder auch die großen Anbieter da, die Tech-Konzerne einladen. Und dann wäre vielleicht sowas wie die Flatrate, die ich sinnvoll finde, für Schüler schon viel früher gekommen. Das ist doch eigentlich für diejenigen, die das anbieten, auch ein totales Geschäft, da diese Schülergruppe sich zu erschließen.
Ja, also diese Flatrate, diese 10 Euro, die da jetzt ins Gespräch gebracht sind, für 10 Euro soll jede Schülerin, jeder Schüler im Prinzip eine Art Datenpaket kriegen. Da haben jetzt schon die ersten gemunkelt, auch hier bei uns im Newsroom, naja, das, was ich für meine Kinder besorgt habe, kostet eigentlich deutlich weniger als 10 Euro. Also da müsste man wahrscheinlich nochmal auf die Details gucken, dass da auch wirklich ein vernünftiges Datenpaket dahinter steckt. Und das ist dann nicht letztendlich auch nochmal, ja, also auch so ein Bereich, auf den man gucken müsste, diese Vermischung von öffentlicher Aufgabe und privaten Dienstleistern, also dass das dann ein sehr lukratives Geschäft vor allem für Telekommunikationsanbieter wird.
Das ist einerseits total richtig und ja auch eine große Sorge vieler Pädagogen und auch vieler Eltern. Also machen sich dann die großen Tech-Konzerne da in unseren Schulen bereit, in welche Abhängigkeiten begeben wir uns, wie ist das mit dem Datenschutz und so weiter. Ich glaube trotzdem nur, dass in dieser Zeit das auch oft ein vorgeschobenes Argument ist, dass es erstens in so Ausnahmesituationen, wie wir jetzt in der Corona-Krise hatten, man trotzdem auch zu unorthodoxen Mitteln irgendwie greifen sollte, experimentieren sollte und nicht an erster Stelle erstmal alle Bedenken vorgetragen werden sollten, warum irgendwas nicht geht. Man kann ja auch in so einer historischen Ausnahmesituation mal was ausprobieren, vielleicht dann auch mit einem Anbieter, den man nicht die nächsten 20 Jahre haben will, gucken, was funktioniert und dann eine eigene sichere Lösung entwickeln. Also ich glaube, das hat doch in vielen anderen Bereichen in Deutschland extrem gut geklappt, dass einfach jetzt auch experimentiert wurde. Naja, zum Beispiel mit den ganzen Hilfspaketen für Unternehmen, die sehr, klar, da gab es dann auch Missbrauchfälle, aber unterm Strich würde ich sagen, diese ganze Unterstützung für angeschlagene Unternehmen in der Corona-Krise hat funktioniert, da sind wir besser zurechtgekommen als viele andere Länder.
Aber würde das dann nämlich diesen Gedanken des Engagements der Kanzlerin, das Sie angesprochen haben, aufnehmen und sogar noch ein bisschen weiterdenken? Würde das nicht vielleicht auch im Moment bedeuten, da geht es nicht nur um gutes Beispiel und schöne Termine, die die Kanzlerin macht, sondern dass wir auch temporär sagen, der Bildungsföderalismus ist in bestimmten Fragen ausgesetzt und das wird eine Bundeskompetenz? Denn wir sehen ja, es gibt die verschiedensten Maßnahmen, es gibt Pakete, die geschnürt werden und vor allem Geld, das bereitgestellt wird, aber es kommt nicht an.
Naja, da bin ich eher dagegen. Das ist ja ein alter Streit. Wir haben als Stiftung, wie Sie sagten, auch viel mit den Kultusministern zu tun, weil so Riesenwettbewerben wie Jugend debattiert. Und deswegen kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass es anstrengend ist. So mit 16 Bundesländern hatten wir jetzt auch in der Corona-Zeit. Jedes Land hat eine andere Regelung. Andererseits halte ich das einfach nicht für sehr realistisch. Die Bundesländer haben nicht so viele Kompetenzen mehr und Bildung ist das absolute Zentralthema. Und es gibt natürlich auch immer wieder Beispiele dafür. Also ich finde, in der Corona-Krise haben wir jetzt auch zum Teil die Vorteile des Föderalismus gelernt, also nochmal zu schätzen gelernt und dass es eher mehr regionaler Unterschiede bedarf und man wirklich da, wo dann eben wenig Infektionszahlen, dann andere Lösungen finden muss als in Hotspots und so weiter. Also ich glaube schon, dass so eine gewisse Aufgabenteilung da sinnvoll ist und trotzdem, dass der Bund mehr machen kann. Und ich halte auch so Schaufenstertermine und schöne Reden nicht für überflüssig, sondern damit kann man auch Priorisierung signalisieren. Das verstehen die Leute. Solche Bilder in den Nachrichten haben eine Wirkung. Oder auch im Deutschlandfunk.
Es war eine große Frage in der ersten heißen Phase der Pandemie. Brauchen wir einen Immunitätsausweis für Covid-19? Also ein Dokument, das bezeugt, ich hatte es schon, ich bin immun, also safe für andere. Eine Idee mit Brisanz, weswegen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Ethikrat damals gebeten hatte um eine Stellungnahme. Die gibt es jetzt. Der Ethikrat rät ab von einem Immunitätsausweis. Darüber sprechen wir. Im Studio ist Elisabeth Nia, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Und zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio ist Gudula Geuter, die nämlich zugehört hat, als der Ethikrat heute Vormittag dieses Nein begründet hat, nämlich wie?
Alena Büchs, die Vorsitzende des Ethikrates, hat dieses vorläufige Nein, muss man sagen, so begründet.
Der Deutsche Ethikrat rät derzeit von der Einführung einer Immunitätsbescheinigung ab, angesichts des medizinisch-naturwissenschaftlichen Sachstandes und der vielen Unsicherheit.
Und diese Unsicherheiten beziehen sich eben auf die Naturwissenschaften. Es sei nicht nur ungeklärt, wie sehr und wie lange eine Erkrankung zur Immunität führe. Es sei auch unklar, ob Kreuzimmunitäten bestünden und vieles mehr. Und möglicherweise sei es eben auch nötig, neue Testverfahren zu entwickeln. Das ist ein Punkt, in dem man sich einig war. Ein anderer ist, dass eine Wissenschaftsoffensive starten sollte, dass mehr informiert werden sollte, dass man auch mehr regulieren sollte, welche Antikörpertests mit irgendwelchen irgendwelchen dubiosen Bescheinigungen da im Internet kursieren. Soweit die Einigkeit. Aber dahinter steht natürlich die ganz zentrale Frage, was ist, wenn es verlässlichere Tests und klarere Aussagen über Immunität gibt? Und da war die Position des Ethikrates genau halbe-halbe. Und da hat man darauf verzichtet, eine Stellungnahme, einen Kompromiss abzugeben und hat sich einfach dafür entschieden, die beiden Positionen darzustellen.
Mhm. Tja, Frau Dier, ich schaue auch in Ihre Richtung. Also insofern hat der Ethikrat ein bisschen Glück gehabt. Die Wissenschaft ist noch nicht so weit, dass man die Frage wirklich ernsthaft beantworten muss, weil wir gar nicht wissen, ob man immun ist, wenn man die Krankheit einmal hatte. Aber letztendlich bleibt die Frage auf dem Tisch. Wie würden Sie denn jetzt im Ethikrat entscheiden, würde ich mal so fragen, oder tragen Sie dieses halbe-halbe in sich?
Nee, das nicht. Also ich glaube, dass es viele, also einige große ethische Fragen so rund um Corona gibt. Und es ist schade, dass der Ethikrat dann sich nicht eine andere genommen hat, nachdem er sagte, das mit der Immunität kann man eigentlich in Wahrheit noch gar nicht beantworten. Die haben ja jetzt eher eine wissenschaftliche als eine ethische, also eher eine medizinische als eine ethische Bewertung vorgenommen. Und da, finde ich, haben sie eigentlich ihren Job nicht gemacht. Und dann so Hälfte-Hälfte auseinandergehen ist irgendwie auch keine Lösung. Also ich glaube, man kann so einen Ausweis, könnte so einen Ausweis schon machen. Ich glaube, dass die Gefahr so der Entsolidarisierung, angenommen es gäbe diese Immunität, dass die schon besteht, aber dass man dann ein Solidaritätsgefühl auf andere Weise unterstützen, herstellen sollte. Denn ich glaube, diesen Prozess lässt sich eh nicht stoppen, dass Menschen, die rausfinden wollen, ob sie immun sind oder nicht, natürlich sich testen lassen. Und insofern muss man dann eher sozusagen Instrumente finden, dem entgegenzuwirken, dass dann diejenigen sagen, ist mir doch egal, ob ich dann möglicherweise jemand Älteren infiziere. Also ich fand das eigentlich sehr frustrierend, dieses Ergebnis. Sie haben sich eigentlich bei einer großen, in einer ethisch anspruchsvollen Situation um eine klare Stellungnahme rumgedrückt. Und dafür werden sie nicht gebraucht.
Ja, Sie sagen, man kann es sozusagen natürlich sowieso testen lassen. Die Frage ist, ob man dafür einen amtlichen Ausweis kriegt und das sozusagen von öffentlicher, von staatlicher Stelle bestätigt kriegt. Sie sagen jetzt, das könnte man aus Ihrer Sicht unter bestimmten Bedingungen und Kriterien machen. Gudula Geuter, das war ja die eine Meinung, die es gab, aber die andere hat da zu große Bauchschmerzen.
Genau, die eine Meinung sagt einfach, es ist ja der Staat, der Grundrechte einschränkt. Und deswegen soll es auch der Staat sein, der dann eben sagt, wenn das aus Gründen der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall nicht mehr nötig ist, dann soll das auch nicht geschehen, wobei das auch nicht der Appell zur absoluter Freigabe ist, sondern das soll dann stufenweise geschehen mit Rechten und Pflichten. Stufenweise heißt erstmal möglicherweise Altenheime und Polizei oder Feuerwehr und Pflegeheime. Und nur ein Teil dieser Gruppe will dann auch mehr. Und die Gegenposition ist eben das, was bei Frau Linier eben auch schon angeklungen ist, die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft, die Gefahr auch der Belastung der ohnehin schon Belasteten, Stichwort zum Beispiel auch Pflege. Und vor allem aber spricht man sich auch in dieser Gruppe sehr vehement dafür aus, dass die schon möglichen Tests, die über die Infektiosität Auskunft geben, dass man das viel mehr einsetzen müsste, um zum Beispiel eben den Besuch im Pflegeheim zu ermöglichen oder mit, also zumindest die Risiken zu minimieren. Und man hat sich natürlich, was Sie ansprechen, Frau Nia, auch auseinandergesetzt mit der Rolle des Ethikrates. Und da hat zum Beispiel der Wissenschaftsethiker Karl Friedrich Bethmann, er ist jetzt Befürworter dieser vorsichtigen Freigabe, der hat gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe, politische Entscheidungen zu ersetzen, sondern die Politik hat nun Argumente an der Hand, die Gesellschaft für ihre Diskussion hat Argumente in der Hand, die wir uns auch bemüht haben zu kanalisieren. Aber wenn zum Beispiel Herr Spahn sich dann so oder so entscheiden wollte, dann müsste er halt politisch den Kopf dafür hinhalten und kann nicht einfach auf uns verweisen. Die Gesellschaft ist gespalten und wir sind es auch.
Aber das führt mich eigentlich zu der Frage, brauchen wir dann den Ethikrat überhaupt mit dieser Vorarbeit?
Es ist ja tatsächlich nicht einfach eine gesellschaftlich umstrittene Frage, sondern das sind ja auch die Grundlagen, die hier nochmal aufgeschrieben wurden, auch wenn die flüchtig sind, weil sich das ja, die Vorsitzende hat gesagt, es ist wie ein Pudding an die Wand zu nageln, was die naturwissenschaftlichen Grundlagen betrifft. Aber gleichwohl, es ist ja auch ein Bereich, aus dem Verschwörungstheorien erwachsen und was ein riesiges gesellschaftliches Konfliktpotenzial hat. Und da auch einfach nochmal zu zeigen, wo man miteinander reden kann, dass man nicht völlig die diametral gegenübersteht, wie das ja auch zeigt. Also beide sorgen sich vor allem um Alten- und Pflegeheime und haben dafür eigentlich gar nicht so unterschiedliche Lösungen. Die Frage ist, ob es eben staatlichen Segen bekommt, so ein Siegel. Da einfach nochmal zu zeigen, welche Argumente auf dem Tisch liegen und die auch zusammenzuführen und zu zeigen, wo man dann abweicht. Ich glaube, das hat für solche Diskussionen schon einen Wert.
Also ich glaube, das Problem besteht darin, dass das Mandat falsch war. Also der Ethikrat hat sich dann verhalten zu einem konkreten Immunitätsausweis. Das ist ja ein politisches Instrument. Und mir hätte es, glaube ich, besser gefallen, wenn sie ihr Mandat ein bisschen umgewidmet haben und gesagt haben, die konkrete politische Einzelmaßnahme, darüber soll dann Herr Spahn oder andere entscheiden. Aber das dahinterliegende Problem, das beschreiben wir. Das kommt ja in dem Bericht auch vor. Aber das hätten die vielleicht einfach ein bisschen expliziter sagen sollen. Dafür sind wir geeignet, diese Fragen zu beantworten und dafür nicht.
Der Ethikrat, er sagt Nein vorerst zum Immunitätsausweis. Danke, Gudula Geuter ins Hauptstadtstudio und danke an Elisabeth Nia hier im Studio bis hierhin. Wir müssen über zwei Männer reden. Gestern war erst unser Impuls hier im Deutschlandfunk Kultur noch, das in gewisser Weise prominent zu ignorieren. Aber es gibt jetzt doch so Aufregungsspiralen in den sozialen Medien und auch in den gedruckten und seriös veröffentlichten. Grund 1, Christian Lindner, der FDP-Chef, bei der Verabschiedung seiner Generalsekretärin Linda Teuteberg beim Parteitag.
Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht was ihr jetzt denkt.
Christian Lindner. Ich liefere mal gleich Grund 2. Grund 2, Friedrich Merz, der Mann, der Kanzler werden will für die CDU, auf die Frage der Bild-Zeitung, ob für ihn ein Schwuler, ein homosexueller Kanzler denkbar wäre.
Also ich sag mal so, über die Frage der sexuellen Orientierung, das geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft, an der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht, ist das kein Thema für die öffentliche Diskussion.
Aber schwuler Bundeskanzler?
Kein Tabu. Überhaupt kein Thema für mich, klar.
Das war Friedrich Merz. Friedrich Merz, Christian Lindner, Frau Nier. Manche fürchten, mit den beiden Herren reisen wir direkt zurück ins vorherige Jahrhundert. Teilen Sie das?
Also ich glaube, solche Warnungen, die finden so auch in dem Kontext statt, dass jetzt ja an der CDU sich nur Männer um den Vorsitz bewerben und auch nach dieser Zeit, wir haben noch diese Bilder von Kramp-Karrenbauer, Merkel und Ursula von der Leyen in Erinnerung, so gibt es da jetzt eine Gegenbewegung. Das sehe ich ausdrücklich nicht, auch wenn ich auf die ganzen jungen Frauen gucke, die sich im Moment so um Mandate bewerben und in die Politik gehen wollen. Also das glaube ich nicht. Was diese beiden Äußerungen angeht, also muss man, glaube ich, auch unterscheiden. Also ich glaube, bei Christian Lindner, das ist eine durchformulierte Parteitagsrede gewesen und er hat ja auch diesen Joke schon mehrfach gemacht oder jedenfalls einmal vorher ist das auch dokumentiert. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Und er hat sich massiv damit geschadet, denn das ist das Einzige, was von dieser Parteitagsrede da in der breiteren Öffentlichkeit dann am Ende angekommen ist. Deswegen macht mich das auch so ein bisschen sprachlos bei einem Profi wie ihm.
Wenn ich da gerade einhaken darf, mich hat das auch gewundert, also doppelt, weil er erstens ja wirklich ein Profi ist, er ist ja auch jemand, der gut reden kann, ja. der so billige Altherren-Rhetorik eigentlich gar nicht nötig hat für eine Aufmerksamkeit auf einem Parteitag und der ja auch eine Generation ist, wo ich denken würde, das findet da gar nicht mehr statt.
Ja, also das mit der Generation ist auf jeden Fall ein Irrtum, glaube ich. Also das wächst okay. nach meiner
so
Beobachtung. Nee, also das beobachte ich anders. Ich glaube, dass auch bei Jüngeren die Bereitschaft, sich so diesem Ton so anzupassen, recht groß ist. Ich erkläre mir das so, dass er vielleicht so Parteiveranstaltungen vorher gemacht hat, wo er da Lacher oder Zustimmung und dann schleift sich das so ein und macht man die Bemerkung nochmal. Vielleicht hat das auch so was damit zu tun, wer heutzutage auf Parteiveranstaltungen geht, was ja auch nicht unbedingt so jüngere Frauen, Leute mit kleinen Kindern sind und so. Also auf jeden Fall, dass er selber dafür keine Sensibilität hat, was so ein Satz auslöst und was er damit ausstrahlt und signalisiert und in was für eine Position er seine Generalsekretärin vor aller Augen damit gebracht hat, die ja wirklich mehr um Fassung rang. Das ist echt ein Problem für ihn. Das ist schon wirklich so die Dimension bei den Klimastreiks, so dass Klimaschutz ist was für Profis, hat er ja damals gesagt. Auch das tat mir damals ein bisschen leid, weil ich ihn auch als Politiker kennengelernt habe, der sehr viel in Schulen unterwegs war. Der hat ja diese Bildungsthemen in NRW viel gemacht, war mal Beauftragter, war mal zuständig für Kitas und so weiter. Aber klar, also wenn man an der Spitze einer Partei steht, dann wird jedes Wort hart geprüft. Und das Gleiche gilt für Friedrich Merz. Also wenn man sich den O-Ton nur anhört, da
Man kann den ja übrigens wohlwollend interpretieren. Ne? Also ich habe ihn auch noch mal zweimal gehört und dachte, gut, vielleicht will er einfach wirklich sagen, also was er sagt, ne? Sexualität und die Orientierung, sexuelle Orientierung ist Privatsache, Punkt. Und dann noch diesen Nachsatz liefert, aber dass es natürlich Gesetzesrahmen gibt und
Kinder. Also die Kritik von Jens Spahn, der ja homosexuell ist und mit einem verheiratet ist, einen Mann hat, war ja auch nicht der Satz an sich, sondern er sagte, was ist das eigentlich so, jetzt mal in meinen Worten gefasst, was ist das für ein Kopfkino, was bei Friedrich Merz da abläuft? Wie kann das sein, dass ihm zum Thema Homosexualität dann als erstes Pädophilie einfällt und warum stellt er da, auch wenn er es nicht explizit sagt, stellt er da implizit irgendwie einen Zusammenhang her? Sowas ist hart zu kritisieren. Ich fürchte, dass es auch etliche geben wird, die da eher Merz unterstützen. Das sind, glaube ich, diejenigen, die sich auch in Umfragen zu Wort melden und sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ich glaube, sowas wie Merz jetzt gemacht hat, sollte man auch nicht sagen. Aber ich kann trotzdem auch verstehen, dass es ein Problem ist, dass es viele Menschen gibt, die irgendwie so das Gefühl haben, es gibt viele Codes und sie wissen nicht so genau, was, weiß nicht, Transgender ist oder ob man jemand, der schwarz ist, ob man da sagen soll, er ist farbig, ob das jetzt irgendwie schlimm ist. Also ich glaube, es verändert sich gerade sehr viel in der Sprache und es sind auch viele sehr bewusst, dass man mit Sprache auch Macht ausüben kann und Politik machen kann. Und diejenigen, da haben wir Journalisten, das ist einfach leichter, weil das unser Geschäft ist. Wir verdienen unser Geld mit Sprache, wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Medien. Und ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen Verständnis dafür schon, also nicht für die Aussage von Herrn Merz, ausdrücklich nicht, aber dafür, dass es Menschen gibt, die da irgendwie so ein bisschen Mitgefühl mit ihm haben und sagen, ja, das ist auch nicht immer leicht so mitzukriegen, wie man sich da jetzt am besten ausdrückt, wenn man vielleicht nicht so eloquent ist.
Na gut, natürlich könnte man von einem Mann, der CDU-Vorsitzender und Kanzler werden will, diese Eloquenz und die Sicherheit im Sprachlichen auch eigentlich an jeder Stelle erwarten.
Ja, explizit. Also ich habe auch gesagt, das ist falsch. Ich wollte einfach auch nur sagen, dass diejenigen, die sich jetzt auf ihn stürzen sagen, ne, dass die schon mitdenken sollten, dass das nicht der Standard sein kann in unseren ganzen Debatten, dass jeder immer in jeder Minute das, also es gibt explizit Gegenpositionen, die Alice Hasters zum Beispiel, die ein Buch über Rassismus geschrieben hat, ein sehr lesenswertes Buch, das auch ganz oben auf den Bestsellerlisten ist, sagt, Leute, es hat sich schon immer die jüngere Generation, hat andere Formulierungen, andere Worte gebraucht. Das war bei den 68ern auch so. Und so schwer ist es jetzt auch nicht zu lernen, was LGBTQ ist und so weiter. Das kann man fordern. Aber ich bin, glaube ich, da eher so ein bisschen, ja, denke auch an diejenigen, die damit Mühe haben. Das ist eine unterschiedliche politische Position, wie schnell man da Veränderungen sich wünscht und herbeizwingen möchte.
Friedrich Merz hat auch mit einer anderen Aussage für Aufmerksamkeit gesorgt.
Es bleiben einfach zu viele zu Hause. Ich meine, es gewöhnen sich ohnehin im Augenblick relativ viele Menschen daran, ein Leben ohne Arbeit zu führen. Das ist in der Krise richtig. Nur ich habe diese Woche in einem Hotel übernachtet, wo praktisch überhaupt kein Personal mehr vorhanden war. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können. Wir müssen zurück an die Arbeit.
Zurück an die Arbeit. Auch das erinnert ein bisschen an die 90er. Ich muss an Helmut Kohls Warnung denken, dass wir nicht in einem kollektiven Freizeitpark leben
können.
Ja, und
kein Recht auf Faulheit von Gerhard Schröder und so.
Ach so,
und wer
stimmt,
kann, muss ran. Und da gab es viele so in dieser ganzen Zeit.
Aber ich will jetzt eigentlich auch mal was, ich wollte zum Abschluss noch was Gutes sagen für und zu und über Friedrich Merz. Was ich nämlich wirklich gut finde, auch an so einer Aussage, der Mann spricht ja schon klare Sätze. Also man weiß, was er denkt und er macht auch keine großen Blasen drumherum, die das irgendwie nebulös abschwächen könnten, damit Kritik dann nicht so sehr an ihn rankommt.
Und es gibt eine Sehnsucht nach Politikern, die vielleicht dann auch mal was falsch machen, aber Klartext reden, das zeigen ja viele Beispiele im Ausland, dass also nicht alle Leute das grundsätzlich priorisieren, dass Politiker da nie irgendwas verkehrt machen. Bei diesem Homeoffice bin ich nun auch wieder anderer Meinung als Friedrich Merz. Also das unterschätzt, glaube ich, ein bisschen, was für ein wahnsinniger Stress das für viele Leute war, ihre Arbeit zu Hause zu machen und dass diese Corona-Zeit mitnichten bedeutet hat, dass die Leute alle relaxed auf dem Sofa lagen, sondern sehr viele Menschen sehr hart arbeiten mussten, um den Betrieb am Laufen zu halten. Und zwar nicht nur die in den Krankenhäusern.
Erste Warnstreiks, die es heute gibt und gab im öffentlichen Dienst in Kiel, in Freiburg, in Städten in Nordrhein-Westfalen, auch in Bayern. Verdi, die Gewerkschaft, will damit Druck aufbauen vor der nächsten Verhandlungsrunde und für ihre Forderungen.
4,8% Gehaltssteigerung und 150 Euro als Sockelbetrag bzw. 100 Euro für die Azubis sowie eine Arbeitszeitangleichung zwischen Ost und West. Dass aufgrund der Corona-Pandemie keine Gehaltssteigerung drin sein soll, will die Gewerkschaft nicht akzeptieren.
Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben den Laden am Laufen gehalten und sollen jetzt als Dank eben auch noch finanziell dafür zur Kasse gebeten werden. Dem muss ein Zeichen gesetzt werden und da sind wir jetzt dabei.
Das Zeichen der Gewerkschaft. Es gibt heute aber auch ordentlich Gegendruck. Viele, die sagen, gerade in dieser Pandemiesituation könnt ihr doch nicht auch noch streiken. Elisabeth Nier, Sie haben 20 Jahre lang vor allem über Wirtschaftsthemen berichtet als Journalistin. Dieser Warnstreik, ist der legitim an dieser Stelle?
Ich habe sogar mal vor 1000 Jahren ein Praktikum gemacht als bei der Vorgängergewerkschaft von Verdi.
Bei der ÖTV?
Ja, und da gab es damals den ersten Streik von Pflegekräften und deswegen erinnere ich mich noch so dunkel auch an die Argumente. Ich glaube, es ist legitim, dass Gewerkschaften
Sie sind nicht mehr befangen.
Nein, okay. Sehr lange her. Und fühle mich jedenfalls nicht befangen. Und ich glaube, also die Argumentation hat sich aber eigentlich nicht verändert. Natürlich ist es legitim, dass Gewerkschaften auch da streiken, wo es wehtut. Also es ist natürlich ein absoluter Horror für Eltern, die jetzt froh sind, dass die Kinder wieder in der Kita sind, dass dann jetzt ausgerechnet da wieder gestreikt werden soll. Das kann ich sehr gut nachempfinden. Aber so funktioniert nun mal Tarifpolitik. Und im Moment sind es ja auch erstmal die Androhungen. Ich glaube, dass Verdi aus zwei Gründen ganz gute Karten hat, jetzt gar nicht nur wegen Corona, sondern wegen des Personalmangels im öffentlichen Dienst und weil das einfach Fachkräftemangel ist und dass sich das Problem am ehesten durch bessere Bezahlung lösen lässt und dass deswegen auch die Neigung der öffentlichen Arbeitgeber danach zu geben groß ist. Ich fand es rhetorisch nicht geschickt, sondern ich glaube, dass jetzt eigentlich die Situation wirklich gewesen wäre, wo man hätte sagen müssen, wir machen was für Pflegepersonal, wir machen explizit wirklich mehr. Ihr habt alle applaudiert irgendwie auf euren Balkonen, ihr habt gewusst, was irgendwie Busfahrer oder so leisten. Und jetzt machen wir explizit auch für diese Gruppen, die viel geleistet haben, machen was. Ich glaube, da hätten sie viel mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit gehabt.
Also die Akzeptanz ist im Moment offenbar nicht so schlecht. Ich habe eine Forsa-Umfrage, 63% der Menschen in Deutschland haben Verständnis, selbst wenn sie betroffen sein könnten von Warnstreiks. Jetzt ist aber natürlich das Dilemma, wenn der öffentliche Dienst, also die öffentliche Hand, jetzt in dieser Situation, das geht ja jetzt um über 4% Steigerung von Seiten der Gewerkschaft, wenn die mehr Geld kriegen in einer Welt, in der Beschäftigte der Privatwirtschaft zum Teil in Kurzarbeit sind, sicherlich auf Gehaltserhöhungen verzichten müssen, in den nächsten Jahren möglicherweise. Passt das zusammen?
Ja, also erstens, diese Forderung von über 4% ist ja jetzt erstmal nur eine erste Ansage. Ob das dann am Ende wirklich der Kompromiss ist, das wage ich eher zu bezweifeln. Und in der Privatwirtschaft haben wir auch eine zwiegespaltene Situation. Also natürlich gibt es diejenigen, die jetzt wegen Corona um Jobs bangen müssen. Das sehe ich eher auch so im selbstständigen Bereich teilweise. Aber es gibt natürlich trotzdem auch viele Unternehmen, die in den letzten Jahren gut verdient haben, die von Corona nicht betroffen sind. Und die Leute, die jetzt zum Beispiel neu eingestellt werden, sind trotzdem noch in der Situation, dass viele Jüngere sich ihre Jobs aussuchen können. Also der Arbeitsmarkt wird perspektivisch in den nächsten 20 Jahren ein Arbeitnehmermarkt sein. Viel, viel stärker, als man es zuletzt erlebt hat. Und das wird sich auch in den Tarifrunden und den Gehaltsverhandlungen individuell widerspiegeln.
Boris Johnson hat jetzt alle Briten aufgefordert, von zu Hause zu arbeiten, so es denn geht, im Homeoffice. Das ist ja ohne extra Aufforderung unserer Kanzlerin für Millionen Deutsche die Realität seit Monaten. Ich bin über diese Meldung gestolpert, diese britische Meldung von Elisabeth Nier auch und gerade vor dem Hintergrund eines Gastbeitrags, den Sie in der Süddeutschen Zeitung vor ein paar Tagen veröffentlicht haben, was uns dann nämlich auch gerade verloren geht. Es gibt ja viele Vorzüge, aber es gibt auch was uns verloren geht, nämlich der Arbeitsplatz als einer der verlässlichen Orte der Begegnung mit anderen und auch im Zweifel mit anderen Weltsichten.
Ich glaube, das ist absolut wichtig. Also es ist ja oft die Rede davon, dass wir so alle in unseren Filterbubbles leben, also vor allem im Netz uns viel mit Gleichgesinnten umgeben, auf Twitter, auf Facebook, dass man da so eine Community sich aufbaut von Menschen, die ähnlich denken, dass es ein Problem auch sein kann für die Demokratie, die ja auch davon lebt, dass man andere Meinungen aushält, dass man Pluralismus lebt. Und ich glaube, dass das viel zu kurz greift, wenn man nur das Problem nur im Internet sieht, sondern das machen wir ja auch in unserem Alltag. Also es ist heute viel leichter möglich, auch privat oder im Beruf sich mit Gleichgesinnten zu umgeben, auch familiär. Früher hat man schon als Kind gelernt in der Großfamilie, die blöde Cousine oder den doofen Onkel andere Meinung auszuhalten und sich irgendwie zu arrangieren. Das Studium war so das Alter der Freiheit, wo man dann mit Freunden da sich umgeben konnte und Gleichaltrigen eher als sozusagen in der Kindheit und Jugend. Da haben Leute verlernt, glaube ich, so andere Meinung auszuhalten. Tatsächlich ist das Unternehmen ein Ort, wo sowas stattfindet. Und ja, also wir versuchen da als Stiftung auch so ein bisschen anzuknüpfen. Und darauf zielt auch dieser Gastbeitrag, dass wir mit Unternehmen gemeinsam was machen wollen beim Thema Demokratie und die unterstützen wollen, die wirklich auch für ihre Beschäftigten Angebote machen wollen, ja, Demokratie, Resilienz, wie man so im Fachsprech sagt, zu praktizieren.
Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Haben Sie da was vor Augen?
Ja, wir arbeiten im Moment noch dran, sind da im Gespräch mit vielen Unternehmen und auch Verbänden und so weiter. Aber im Kern soll es darum gehen, dass auch Unternehmen ihren Beschäftigten so Bildungsangebote machen können in Form von Workshops oder Tutorials oder so beim Umgang mit Medien. Also wir haben alle gesehen, Verschwörungstheorien, ein Riesenproblem. Meisten Angebote sind für Kinder und Jugendliche in Schulen. Und Wissenschaft sagt, das größere Problem sind die Älteren, die im Zweifel, der 56-Jährige weiß manchmal weniger als der 16-Jährige, was eine Filterbubble ist. Und wenn man die Älteren erreichen will, gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, das zu tun, wenn man nicht über den Arbeitsplatz geht. Und wir sind ganz happy, dass viele Arbeitgeber das so ähnlich sehen. Man könnte ja denken, die deutsche Wirtschaft hat im Moment ein paar andere Probleme wegen Corona. Aber unser Eindruck ist, dass die Bereitschaft sehr groß ist, sich da mit uns gemeinsam so eine Bildungsoffensive auszudenken. Und das ist toll.
Aber das klingt jetzt so ein bisschen erzieherisch, also, ne? Also Ausbildung zum guten Demokraten. Aber habe ich Sie auch richtig verstanden? Mein erster Gedanke war, dass Sie sagen, die Betriebe sind halt auch wirklich der Ort, wo es auch mal knallen kann. Also wo man auf die Kollegin trifft, die vielleicht sagt, nee, ich sehe das nicht ein, dass die Flüchtlinge aus Moria geholt werden, nur weil das Flüchtlingslager gebrannt hat. Also dass man da auch wirklich sozusagen in die Auseinandersetzung kommt, wenn man das anders sieht.
Ja, also ich glaube, die Kompetenzen, die man lernen muss, und das ist jetzt nicht pädagogisch gemeint, sondern eher so als Dienstleistung, das sind alles Sachen, die man trainieren muss. Also genauso wie wir für Schüler dieses Jugenddebattiert machen als Hertie-Stiftung, wo man auch lernt, unter Regeln zu debattieren und zu streiten, aber irgendwann ist es dann auch vorbei, das Format, und soll man sich wieder vertragen und man soll trotzdem höflich sein und muss das aushalten. Demokratie ist nicht, dass immer das passiert, was mir geschieht. Solche Dinge kann man auch mit Beschäftigten trainieren und üben, und davon profitiert, glaube ich, am Ende auch das Unternehmen. Insofern hat das eher so einen Dienstleistungscharakter, dass wir Leute unterstützen wollen, auch ganz stark im Netz, also nicht nur im Gespräch in der Kantine, sondern auch, wie geht man eigentlich mit Hate Speech um, wie geht man mit Aggression, mit Extremismus im Netz um. Also da ist, glaube ich, im Moment viel zu tun. Und ja, ich glaube, viele Unternehmen haben auch im Moment so vielleicht stärker als vor 20 Jahren das Gefühl, dass sie sich gesellschaftlich engagieren wollen, sind auf unterschiedlichste Weise besorgt, betroffen. Gerade in einer Exportnation wie Deutschland ist sozusagen Liberalität, also Offenheit nicht nur der Märkte, sondern auch des Denkens, dass es irgendwie was miteinander zu tun hat. Da haben wir, glaube ich, Glück, in einem Land zu leben, wo wirklich auch viele kleine und große, auch viele exportorientierte Mittelständler, da gehört das irgendwie zur DNA. Die machen da mit, glaube ich.
Klingt spannend. Elisabeth Nia, Co-Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung, der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, die unter anderem solche Projekte vorantreibt. Frau Nia, vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Ich danke für die Einladung.